Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir Gottes Wort aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wir haben jetzt die letzten zwei Tage viel gehört über das Thema Migration. Menschen verlassen ihre Heimat aus ganz unterschiedlichen Gründen. Kam dir in diesen beiden Tagen einmal die Frage in den Sinn, wo ist eigentlich deine Heimat? Ich denke, jeder Mensch hat ja eine Heimat. Und manche wohnen in ihrer Heimat vielleicht von Kindesbeinen an, 80 Jahre lang am gleichen Ort, sind dort gut verwurzelt. Andere wiederum sind vielleicht nach vielen Jahren wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Und wieder andere haben ihre Heimat verlassen müssen, wurden vertrieben aus ihrer Heimat, so wie jetzt gerade auch zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine. Also, es hat jeder Mensch seine Heimat. Und jeder hat auch seine eigene Beziehung zu seiner Heimat. Und Heimat hat Bedeutung für jeden Menschen, auf diese oder auf jene Art und Weise. In den Jahren 2010 bis 2015 hatte meine evangelische Landeskirche in der Pfalz eine Kampagne laufen unter dem Stichwort Heimat, Kirche, Pfalz. Das hatte mich damals doch sehr überrascht, dass meine Landeskirche so ein Thema ausgewählt hatte, weil ich habe gelernt von meiner Jugend auf, dass dieser Begriff Heimat doch ziemlich verpönt ist. Und schon gar nicht durfte man Deutschland mit einem positiven Heimatbegriff verbinden. Wenn wir uns jetzt hier beschäftigen auf diesem Kongress mit dem Thema Zuwanderung zwischen staatlicher Verantwortung und christlichem Auftrag, dann betrifft das uns ja aber immer auch persönlich. Das heißt, das betrifft uns hier aus unserer deutschen Perspektive heraus. So wie die Schweizer ihre Perspektive haben, die Israeliten ihre eigene, die USAler ihre eigene und jeder so seine eigene Perspektive auf dieses Thema mit einbringt. Und wie sehr unsere deutsche Geschichte uns dabei mitprägt, das möchte ich hier kurz anreißen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und im Wissen, dass jeder auch von Ihnen so seine eigene Sichtweise auf dieses Thema hat. Ich gehöre ja zur sogenannten ersten Nachkriegsgeneration, also zu denen, deren Eltern und Großeltern auf unterschiedlichste Art und Weise dieses schlimme Dritte Reich erlebt haben, betroffen waren davon oder sogar beteiligt waren dabei. Und unser Land ist zutiefst schuldig geworden, vor allem an den Juden, an Gottes auserwähltem Volk. Und diese Schuld, die galt es zu bearbeiten. Darauf kann ich jetzt heute hier nicht eingehen näher. Aber weil damals die Nationalsozialisten so vieles ideologisiert und missbraucht haben, wie zum Beispiel das deutsche Vaterland, das Muttersein, die Landesfahne, den Heimatbegriff, deshalb war es mit all diesen Dingen nach dem Krieg auch so schwierig geworden. Wozu andere Länder ein ganz entspanntes Verhältnis haben, ein positives Verhältnis haben, da tauchte uns bei uns in Deutschland dieser Begriff Heimat nur an ganz komischen Ecken und Enden auf, wie in vielen Heimatfilmen, die in der Nachkriegszeit gedreht wurden. Grün ist die Heide oder hier passend zur Gegend das Schwarzwaldmädel. Dann kamen die 68er. Und die haben dann radikal gebrochen mit der ganzen Herkunftsgeschichte, mit allen Autoritäten, Sie haben gebrochen mit dem Staat, mit ihren Eltern und auch mit Gott. Keine Macht für niemand. Sie erinnern sich vielleicht an diesen Sponti-Spruch von damals. Die Folge aber war der Verlust. Der Verlust von Heimat, der Verlust von Wurzeln, der Verlust von Orientierung und vor allem der Verlust von einem gottgeschenkten Leben. Und so hat sich unser Volk bis heute auf der einen Seite mit der Verarbeitung der Folgen des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und auf der anderen Seite mit den Folgen der 68er-Bewegung. Und dann kommt noch hinzu für einen Teil unseres Vaterlandes die Zeit der gottlosen DDR-Diktatur. Und auf all diese Dinge zutreffend hat der Theologe Helmut Thielicke einmal gesagt, wo das erste Gebot nicht regiert, regiert der Untergang, regieren Wahnsinn und Chaos. Und ihr Lieben, diese schlimmen Zeiten, die sind bis heute nicht vollständig aufgearbeitet und überwunden. Und es gibt nicht wenige, die wollen unser Volk in dieser Schuld auch dauerhaft niederhalten. Dann gibt es andere, die wollen ja über diese Schuldfrage einfach so hinweggehen und sich gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Ich denke, wir als Christen, wir haben hier zu diesem Thema eine andere Meinung, einen anderen Zugang. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir das in unser Volk auch wieder einbringen. Dass wir das einbringen, was wir von Gott empfangen haben. Und dass wir das, was wichtig geworden ist in unserem Leben, auch unserem Volk zugutekommen lassen. Aber das ist schwer aufgrund unserer Geschichte. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns immer mit dem Thema Leitkultur in der Politik so schwer tun, obwohl wir ja im Land der Reformation leben, im Land der Dichter und Denker. Wie gesagt, andere Nationen haben es hier einfacher. Die haben ein positives Verhältnis zu ihrem eigenen Land, zur Leitkultur. Aber ich bin überzeugt, auch wir müssen uns damit wieder beschäftigen und verständigen. Aber nun kehre ich zurück zur Eingangsfrage. Wo ist deine Heimat? Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Das, ihr Lieben, ist der gleiche Apostel, der sich ja aber immer auch auf sein römisches Bürgerrecht berief, als sie irgendwo ihm kurzen Prozess machen wollten. Die Frage ist, was gilt denn bitte schön nun? Rom oder Himmel? Und was heißt das für uns? Und sind Bürgerrecht und Heimat das Gleiche? Liebe Glaubensgeschwister, der Begriff Heimat, der ist unlösbar verbunden mit dem Ursprung Gottes, mit dem Ursprung, den Gott im Paradies gesetzt hat, als er uns Menschen geschaffen hat. Ihr kennt alle die Sündenfallgeschichte mit Adam und Eva. Das gehört ja zum Urkern der Bibel, zur Urgeschichte hinzu. Und diese beiden Menschen, sie ließen sich von der Schlange verführen, sie wurden Gott ungehorsam und übertraten sein Gebot. Und der verführte Mensch, er wagte das Ungeheuerliche. Er will sein wie Gott. Er meint, mit Gut und Böse selber umgehen zu können. Und das Ergebnis ist, dass einer den anderen nicht mehr recht anschauen kann. Sie können sich nicht mehr in die Augen schauen, aber noch mehr, sie haben sich auch voreinander geschämt. Sie können sich nicht mehr alles sagen und sie sind froh, dass sie irgendwelche Feigenblätter finden, mit denen sie ihre Blöße, ihre Scham, ihre dunklen Seiten, ihre Schuld verbergen können. Ja, und noch mehr, sie haben versucht, sich vor Gott zu verstecken. Ihr Lieben, seit diesem Einbruch des Ungehorsams in dieser Welt geht ein tiefer Riss, ein böser Riss durch die ganze Schöpfung hindurch. Es ist ein Riss zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, ein Riss zwischen Geschwistern, Verwandten, Nachbarn, ein Riss zwischen Rassen und Nationen und ein Riss zwischen Himmel und Erde. Denn dieser Riss, er existiert doch in erster Linie in unserem Verhältnis zu Gott. Und deshalb haben sich Adam und Eva nicht nur voreinander geschämt, sondern sich eben versucht, auch miteinander vor dem Gott, der sie geschaffen hat, zu verstecken. Und das ist im Grunde so geblieben bis zum heutigen Tage. Dieser Sündenfall hatte konkrete Folgen, nicht nur für die Schlange, sondern eben auch für den Menschen. Eine schmerzliche Folge war eben die Vertreibung aus dem Paradies, aus der Heimat heraus. Eine weitere Folge war der Tod als Begrenzung ihres Lebens, indem Gott spricht, denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. So nüchtern und klar schaut Gottes Wort auf die Dinge, auf unsere gefallene Welt, auf diesen Riss zwischen Himmel und Erde, auf diesen Riss zu Gott. Und ihr Lieben, dass Gott den Menschen aus dem Paradies ausgewiesen hat und ihn so ferngehalten hat von dem Baum des Lebens, das ist letztendlich ein Akt der Barmherzigkeit unseres Gottes. Es ist doch gut, dass dieses gebrochene, leidvolle, abgründige Leben von uns Menschen nicht ewig dauern muss. Es wäre doch schlimm, wenn wir als schuldige Menschen dauerhaft in diesem Zustand gefangen leben müssten. Wir sind also nicht mehr im Paradies und ein Riss geht durch diese Schöpfung. So hatte es auch der große deutsche Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz im 17. Jahrhundert erkannt und gesagt: Wir Menschen leben nicht in der besten aller denkbaren Welten, sondern in einer, die durch Mühe und Plag, sterben müssen und Leid qualifiziert ist. Das ist nicht dem Schöpfergott zuzuschreiben, sondern dem menschlichen Sündenfall. Seither ist der Mensch im wahrsten Sinn des Wortes heimatlos geworden. Er ist ruhe- und rastlos, aber dennoch ist der Mensch voller Sehnsucht nach dem Paradies. Der Mensch sehnt sich nach einer heilvollen Welt. Und das trifft ja auch zu auf Menschen, die sonst mit Gott gar nicht so viel zu tun haben wollen. Warum ist das so? Die Antwort finden wir im Predigerbuch Kapitel 3, Vers 11. Denn Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Denn Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und deshalb stellen die einen Menschen die Frage: Wie kann es uns wieder gelingen, heimzukehren zu unserem Gott? Und andere, die Gott nicht kennen oder ihn ablehnen, die müssen dann eben ihre Sehnsucht stillen auf andere Art und Weise. Sie müssen sie stillen in dieser Welt. Denn wer keine Sehnsucht nach dem Himmel hat, dem bleibt eben nur das, was ihm hier vor Augen ist. Diese Menschen versuchen oft, diese Welt, wie sie ist, zu ihrer eigentlichen Heimat zu machen. Wenn das aber so geschieht, dann geht es nur noch um Weltverbesserung in diesem Leben. Und viele Menschen und Führer sind schon aufgetreten und wollten diese Welt verbessern, wollten diese Welt gar retten. Aber wir Menschen, wir haben durch die Jahrhunderte hindurch diese Welt doch niemals friedlicher gemacht oder heilvoller gemacht. Sicherlich, es gibt viele gute Erfindungen und wir sind dankbar, dass es auch viel Gelungenes in der Weltpolitik gibt. Und wir wünschen uns alle, dass auch die Führer heutzutage bald wieder Frieden herstellen können in den schlimmen Kriegen dieser Welt. Und dennoch müssen wir festhalten: Es gab auf diesem Globus noch nie so viele Kriege, so viele Katastrophen, so viele Todesopfer wie in den letzten 100 Jahren. Da sind wir an einem spannenden Punkt für uns Christen. Wir sind ja alle gehalten, über die Endzeit nicht zu spekulieren. Und wir sollen uns ja auch nicht von falschen Propheten verführen lassen. Aber wir können auch die Zeit des Herrn, seinen Kairos für diese Welt, den können wir nicht berechnen. Und dennoch hat uns Jesus immer wieder klargemacht, wir sollen wachsam sein. Wir sollen auf die Dinge schauen, die sich bewegen. Wir sollen im Bewusstsein haben, das, was Jesus seinen Jüngern in der Endzeitrede mitgegeben hat, wenn er sagt: Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Liebe Kongressgemeinde, in Gottes Wort ist an keiner Stelle verheißen, dass hier auf dieser Erde wieder paradiesische Zustände einkehren werden. Es steht auch nicht in der Schrift geschrieben, dass der Mensch diese Erde bewahren oder gar retten könnte. Vielmehr kommt der Tag des Herrn. Es kommt der Tag des Herrn, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Das Alte, die erste Schöpfung muss zergehen, denn Gott will und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und deshalb, ihr Lieben, kann der Mensch diese Welt nicht retten. Und Weltverbesserung bringt uns Menschen auch keine ewige bessere Heimat. Was wir brauchen, ist etwas anderes. Was wir brauchen, ist die Rettung und Erlösung aus dieser Welt heraus, aus dieser Welt mit all ihren Todesschatten und mit ihrem Sterben. Und genau dieser Retter, ihr Lieben, ist bereits in der Sündenfallgeschichte ganz am Anfang uns verheißen und versprochen. Nämlich der, der Schlange den Kopf zertritt. Und diese Verheißung, sie beginnt sich zu erfüllen in der Nacht von Bethlehem. In jener heiligen Nacht ist uns hier der Retter und Heiland erschienen. Jesus Christus, der in allem Gott gleich war, wurde freiwillig ganz Mensch wie wir in aller Niedrigkeit. Der Sohn Gottes kam zu uns herab und setzte sich selbst den Angriffen und den Versuchungen des Bösen aus. Er hat damals in der Wüste der Stimme der Verführung und den Einreden Satans auf ganzer Linie widerstanden. Und ihr Lieben, hätte Jesus nur an einer kleinsten Stelle einen kleinen Kompromiss gemacht mit Satan, hätte er nur eine einzige kleine Sünde in seinem Leben begangen, so hätten wir keinen Erlöser. Wir hätten dann vor Gott keinen Stellvertreter, der für all unsere Übertretungen die gerechte Strafe auf sich genommen hätte und weggetragen ans Kreuz. Aber dieser Auftrag, diesen Auftrag zu erfüllen, was hat das unseren Herrn gekostet? Wir sind ja gerade in der Passionszeit, heute ist Palmsonntag und in dieser Zeit denken wir in besonderer Weise darüber nach, welchen Kampf und Leid, was da Jesus für uns auf sich genommen hat. Denkt an sein Ringen unter Blut und Tränen, zunächst in Gethsemane und dann auf Golgatha. Aber er blieb seinem Auftrag treu, bis zur letzten Sekunde, bis in den Tod hinein. Und so ist er schließlich mit seinem Sterben am Kreuz in diesen Riss hineingetreten, in diesen Riss, der uns von Gott trennt und der uns auch von untereinander trennt. Und deshalb ist das Kreuz Christi unser Heil. Dieses Kreuz wirkt Frieden, Frieden mit Gott und Frieden mit uns selbst. Dieses Kreuz ist die Brücke zum ewigen Leben. Und Gott hat das bestätigt, indem er seinen Sohn vom Tod auferweckt hat. Das Kreuz des Christus ist dein Heil und sonst nichts kann dich erlösen. Und dieser Auftrag ist im 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 8 beschrieben. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ja, so ist es geschehen. Und so wird es vollendet werden, wenn Christus ein zweites Mal sichtbar auf diese Welt kommt. Der Satan, der Teufel, noch ist er Fürst dieser Welt, aber wenn Christus kommt, dann wird er endgültig beseitigt werden. Und Christus wird dann alles Böse richten und er wird dann alle Macht im Himmel und auf Erden sichtbar für alle Augen ausüben. Und jetzt kommt die gute Nachricht für dich. Das ist wahr. Das ist auch für dich persönlich wahr. Das ist für dich lieb und teuer, wenn du Jesus Christus vertraust, wenn du dein Leben an Jesus Christus hängst. All deine Schuld, all deine Versäumnisse, deine Verzweiflung, deine Sorgen, deine Scham, all das hängt längst am Kreuz. Nimm es im Glauben für dich an. Nimm es für dich in Anspruch. Sag Ja zu Jesus und zu seinem Heilswerk. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ist das nicht wunderbar? Gott gibt uns Anteil an seinem Sieg. Gott gibt uns Anteil am österlichen Leben seines Sohnes, und zwar jetzt schon in dieser Zeit. Mitten in dieser vergehenden Welt geschieht dies, in Verbindung mit Christus und mit seinem Auferstehungsleben. Da haben wir jetzt hier heute jetzt schon Anteil am Himmel. Und deshalb dürfen und sollen wir uns freuen. Himmlische Freude, das ist das, was die Kinder Gottes auszeichnet. Hast du diese himmlische Freude in deinem Leben? Bist du da erfüllt, jeden Tag neu? Und diese himmlische Freude, ihr Lieben, sie gilt uns ja nicht nur in den Hochzeiten unseres Lebens, wenn es uns gerade gut geht. Diese himmlische Freude besteht doch auch oder gerade dann und trägt uns durch in den Widrigkeiten und Nöten unseres Lebens. Diese himmlische Freude gilt dir auch in deiner Traurigkeit, in deiner Krankheit und auch in deinem Sterben. So wie der Liederdichter geschrieben hat: In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden. Wer dir vertrauet hat, wohlgebauet, wird ewig bleiben, Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüte, an dir wir kleben im Tod und Leben. Nichts kann uns scheiden, Halleluja. Diese himmlische Freude dürfen wir als Kinder Gottes erleben, schon jetzt und dann einmal in Ewigkeit in vollkommener Art und Weise, nämlich dort, wo es dann keinen Tod, keine Schmerzen, keine Not und keine Tränen mehr gibt. Ist das nicht wunderbar, dass wir durch Glauben an Jesus Christus eine Wohnung im Himmel haben, dass wir einen himmlischen Reisepass bekommen haben? Ich habe mal versucht, das Ihnen und Euch bildlich darzustellen, und der Marc kann uns das mal auf die Leinwand projizieren. Wir haben tatsächlich einen himmlischen Reisepass. Da steht oben drüber, wie das so gehört, Bürgerrecht Himmelreich. Und auf der Rückseite, wenn wir eine Seite weiter blättern, da steht dann ein leeres Feld mit Name, Datum der Taufe, Gültigkeit, da heißt es im Glauben an Jesus Christus, deinen Herrn und Heiland, und es ist unterschrieben im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und oben drüber steht, um was es geht: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Jetzt frage ich mal in die Runde: Kennt ihr euer Taufdatum? Seid ihr bewusst, was da an euch, für euch und mit euch geschehen ist? Wer möchte, kann nachher seinen Namen und sein Taufdatum reinschreiben. Und dann kommt zur Taufe ja der Glaube unbedingt hinzu, der die Gültigkeit dieses Dokuments ausweist. Und das Ganze ist eben unterschrieben im Namen des dreieinigen Gottes. Ihr Lieben, das ist so wunderbar, dass wir diesen Reisepass in den Himmel haben, dass Jesus Christus uns eine Wohnung im Himmel längst vorbereitet und geschaffen hat. Im Himmel haben wir unsere richtige und ewige Heimat. Und selbstverständlich trägt unser himmlischer Reisepass auch ein Siegel. Nach Epheser 4, Vers 30 sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt für den Tag der Erlösung. Und nun, ihr Lieben, mit diesem himmlischen Reisepass, mit dieser Zusage Gottes, da können wir nur ganz getrost all die Aufträge, die uns Gott gegeben hat in dieser Welt, angehen und erfüllen. Wir können nun unser Leben zur Ehre Gottes gestalten und mit unserem Munde öffentlich bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und er hat uns hineingestellt in seinen Missionsauftrag, nämlich das Evangelium in Wort und Tat aller Welt zu verkündigen. Allen Menschen, gleich welcher Herkunft und Nation, zu verkündigen, dass Jesus auch zu ihnen spricht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist auch die Aufgabe, die wir als Christen und als christliche Gemeinden gegenüber den Menschen haben, die zu uns in unser Land hineinkommen. Gerade dann, wenn wir das Nächstenliebe Gebot erfüllen wollen, dann haben wir vor allem das auch zu tun, den Menschen das weiterzugeben, was uns selbst das Liebste und Beste geworden ist. Nächstenliebe erfüllt sich gerade dann, wenn wir auch unseren Herrn Jesus Christus bezeugen und die Menschen hineinnehmen in seine Liebe, ihnen den Zugang zur himmlischen Heimat verkündigen. Und wenn Menschen zu uns kommen in unser Land von anderen Ländern, die schon Christen sind, so dürfen wir Gott dankbar sein dafür, dass wir mit ihnen Austausch haben dürfen, damit diese Christen aus anderen Ländern uns auch ergänzen und bereichern können. Wir haben gestern das wunderbare Zeugnis von Nashat Haddad gehört. Aber alle diese Aufgaben und Befindlichkeiten der christlichen Gemeinden, die sind klar zu unterscheiden von den Aufgaben der Gesellschaft und der Politik. Hier gilt es im Hintergrund, die Zwei-Reiche-Lehre, die Zwei-Regimente-Lehre von Martin Luther zu beachten. Denn die Aufgabe des Staates ist immer, den Staat zu schützen, für Recht und Ordnung zu sorgen und zum Wohl des eigenen Volkes zu handeln, wie es auch im Grundgesetz geschrieben steht. Und in diesem Zusammenhang gehört dann auch die umstrittene Frage, wen und in welcher Zahl wollen und können wir aufnehmen? Wen und wie viele können wir integrieren? Ihr Lieben, das ist eine politische Frage, die aber weitreichende Auswirkungen hat auf die Gesellschaft, auf das Wohl unseres Volkes, auf den inneren Frieden, die Religionsfreiheit und eben auch auf die künftige Prägung unseres Landes und auch Europas. Und wir haben ja bei diesem Kongress auch gehört, dass genau an diesem Punkt die Problemlinie zum Islam verläuft. Der Islam, der keine Trennung von Staat und Religion kennt, sondern nur die Umma, die weltweite Gemeinschaft der Muslime, die eben zu verwirklichen ist mit staatlichen und nichtstaatlichen Mitteln. Der Islam unterscheidet auf der einen Seite das Haus des Friedens, das ist dort, wo Koran und Scharia in Geltung sind, und auf der anderen Seite das Haus des Krieges, das noch eingenommen werden muss. Und dazwischen gibt es das sogenannte Haus des Vertrages, wo der Islam eine wachsende Minderheit ist, so wie bei uns in Europa. Und somit ist der Islam eben nicht nur eine Religion, sondern ein totalitäres Denken, ausgerichtet auf die Weltherrschaft. Deshalb kennt der Islam ja auch keine Religionsfreiheit, wie wir gestern gehört haben, dass die islamischen Staaten die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ja nicht unterschrieben haben, sondern eine eigene Erklärung, die Kairoer Erklärung, die aber auf der Scharia fußt. All dies steht im Zusammenhang mit der Frage der Leitkultur. Was prägt unseren Staat, unser Gemeinwesen? Welche Leitkultur steht für Freiheit, Menschenrechte und Schutz von Minderheiten? Diese Frage nicht zu klären, halte ich für fahrlässig. Denn wenn diese Frage nicht geklärt ist, dann wird sich in einem solchen Land das Recht des Stärkeren durchsetzen. Und unsere Kinder und Enkelkinder, sie werden uns dann einmal danach fragen und gegebenenfalls zur Rechenschaft ziehen. Als Christen, ihr Lieben, sind wir immer auch Staatsbürger und mit hineingestellt in die Verantwortung und das ganz besonders in einem demokratischen Staat. Und auch alle Politiker und Verantwortungsträger in einem Staatswesen, sie alle haben sich vor dem dreieinigen Gott zu verantworten. Es gibt auf dieser Welt keine gottfreien Räume. Augustinus hat einmal gesagt, eine Regierung ohne Gott ist im besten Fall eine einigermaßen gut organisierte Räuberbande. Als christliche Gemeinde sind wir aber gerufen, unseren Auftrag zu erfüllen. Und das ist etwas anderes wie der Auftrag des Staates. Und unseren Auftrag, den erfüllen wir nur mit geistlichen Waffen, nicht mit weltlichen Waffen. Unsere Waffen sind Gottes Wort. Wir tun das alles, was wir tun, mit Glaube, Hoffnung und Liebe und nicht mit Macht und Gewalt. Denn ihr Lieben, es gibt ja nichts Schöneres, als einen anderen Menschen auf Jesus hinzuweisen, ihn auf ihn hin zu begleiten, ihn zu Jesus Christus zu führen, einen Menschen zu helfen, für das Reich Gottes zu gewinnen. Der Lebensweg von Jesus, er ist der einzige Weg, der himmelswärts führt. Jesus Christus zu folgen, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, ihm zu folgen, das ist der einzig wahre Pilgerweg hier auf Erden. Und weil unsere Heimat im Himmel ist, sind wir auf dieser Welt immer auch als Christen Fremde. Wir sind und bleiben hier als Fremde unterwegs. Im Neuen Testament, da spielt der Begriff irdische Heimat überhaupt keine Rolle. Für Christen ist nicht die Welt die irdische Heimat, ist nicht das Eigentliche, sondern wir sind hier immer in der Fremde, weil wir Christen Himmelsbürger sind. Und noch eines, ihr Lieben, wenn wir so verwurzelt sind in unserer ewigen Heimat im Himmel, wenn wir hier auf dieser Welt himmelwärts leben, dann hat das auch nichts zu tun mit einer Vertröstung auf einmal, auf spätere Zeiten, mit einer Vertröstung auf das Jenseits, wie uns Christen manchmal vorgeworfen wird. Nein, der Himmel ist keine billige Vertröstung, sondern der Himmel ist unser starker Trost, das ist unsere feste Zuversicht. Und wer einen himmlischen Reisepass hat und weiß, dass seine Wohnung im Himmel längst für ihn bereitet ist, der kann ganz gelassen und froh hier auf Erden leben und den Auftrag Gottes erfüllen und zur Ehre Gottes leben. Und das Spannende ist, wer so himmelwärts eingestellt ist und himmelwärts lebt, dem ist auch gerade diese gefallene Schöpfung nicht egal. Er ehrt diese gefallene Schöpfung, weil sie von unserem Gott auch geschaffen ist. Und so leben wir nun als Christen mitten in dieser Welt. Aber wir sind nicht von dieser Welt, weil Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn die Heimat von Christus im Himmel ist, wie könnten wir dann als seine Nachfolger so tun, als wäre das, was wir hier in diesen 80 Jahren Erdenleben erleben und tun, was wir uns da anhäufen, als wäre das das Wichtigste und das, worauf wir unser Herz hängen und legen. Deshalb hat es mich damals so traurig gemacht. Und ich bin eigentlich bis heute entsetzt über jene Plakataktion meiner Landeskirche, Heimatkirche und Pfalz. Die ist wunderbar aufgemacht mit wunderbaren Bildern dieser Welt, unserer schönen Pfalz. Sie wird ja bezeichnet als die Toskana Deutschlands. Und meiner Frau und mir geht es oft so, wenn wir von einem Urlaub zurückkehren und sehen unsere Heimat und die Berge und die Weinreben, dann fragen wir uns manchmal, warum sind wir überhaupt weggefahren? Aber ihr Lieben, bei all dem Glück, bei aller Erfüllung, die wir auch in dieser Schöpfung Gottes ja erfahren, was wir da Tolles erleben können, es ist und bleibt so. Unsere irdische Heimat ist durchzogen von jenen Rissen und Nöten und der Vergänglichkeit. Es gibt hier auf Erden kein dauerhaftes Glücklichsein. Am Ende eines jeden Lebens steht unausweichlich der Tod, den die Menschen aber nur zu gerne verdrängen. Und das ist auch verständlich. Keiner von uns weiß, wann seine Stunde geschlagen hat. Keiner weiß, ob ihm die 70 oder 80 Jahre vergönnt sind oder ob nicht im nächsten Augenblick der Tod vor der eigenen Haustür steht. Wir leben in der Angst vor diesem Tod, wir leben im Schatten des Todes und das zeigen uns ja diese Kriege in dieser Welt oder das Coronavirus immer wieder vom Neuen, dass das Glück nicht auf dieser Erde liegt. Aber ihr Lieben, die wahre Heimat kann uns niemand nehmen. Die wahre Heimat im Himmel bleibt uns erhalten, auch in Leid, auch im Sterben. Und wir erinnern uns daran, dass es Gott selbst ist, der diese Sehnsucht nach der Ewigkeit in unser Herz hineingelegt hat. Diese Sehnsucht bleibt. C.S. Lewis sagte einmal, Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Da muss ich fragen, warum ist vielen Christen, warum ist in unserer Kirche der Himmel abhanden gekommen? Denn auf keinem dieser 18 Plakate von damals kam diese himmlische Heimat zur Rede. Da ist keine Rede gewesen von einem Bürgerrecht im Himmel. Und wenn ich Land auf, Land ab so auf Beerdigungen bin, dann fällt mir immer wieder auch auf, dass gerade diese Verkündigung auf unseren Friedhöfen fehlt. Es fehlt die Verkündigung des Sühnetodes Christi. Es fehlt die Verkündigung der leiblichen Auferstehung der Toten. Es fehlt dann die eigentliche Trost- und Hoffnungsbotschaft für diese Welt, für die Menschen. Die Menschen, die dem Tod ins Angesicht schauen müssen. Und ich vermute einmal, das ist nicht nur in meiner Landeskirche so, das ist in vielen Landstrichen in unserem Lande so. Lieber Bruder, liebe Schwester, wo ist also deine Heimat? Der Gott, der uns geschaffen hat, der lädt uns herzlich ein, nach Hause zu kommen. Er freut sich auf uns. Er freut sich auf dich. Und im Vertrauen auf Christus, da müssen wir eben nicht draußen bleiben in der ewigen Heimatlosigkeit. Gott will, dass wir unsere Heimat, unsere ursprüngliche Bestimmung finden und unser Leben ganz danach ausrichten. Ausrichten auf ein Leben mit Gott. Durch Jesus Christus gilt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und deshalb, ihr Lieben, richten wir unseren Blick auf den wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Er wird dann alles vollenden. Er wird dann den neuen Himmel und die Erde vollkommen durchbrechen lassen. Und darum beten wir Christen, Maranatha, komm, Herr Jesu. Ja, komme bald, o Herr. Amen.